Ich habe dieser Predigt heute den Titel gegeben, wenn Glaube zur Gewissheit wird. Damit dann der Glaube nicht bloß ein Kopfglaube ist, sondern einer inneren Überzeugung, wie die Schrift es auch sagt. Und wenn wir jetzt mal grundlegend sagen, dass wir ja wissen, dass im neuen Bund noch Glauben an Jesus und an sein Opfer geht und auch an seine Worte zu glauben und nicht nach Gesetz und Gebote und so weiter, dann haben wir da schon mal eine gute Grundlage gelegt für den Glauben. Wir wissen, dass jeder Glaubende durch Gnade vollkommene Gerechtigkeit erhält, ohne eigene Leistung, ein Geschenk von Gott, also die pure Gnade. Und dazu ist einfach ein echter Glaube ausschlaggebend. Nicht so ein Glaube, der wird dann sagen, ah ja, bin eh schon immer katholisch, der Glauben auch an Jesus, passt schon. Das möchte ich ein wenig anzweifeln. Aber gut, ist jedem seine Herzenssache. Auf jeden Fall ein echter Glaube gefällt Gott und ist ausschlaggebend für das, dass auch dann seine Segnungen den Glaubenden erreichen. Hebräer 11,6 sagt uns, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also ohne Glauben ist nicht möglich, Gott wohl zu gefallen. Glauben ist das A und O. Glaube ist ausschlaggebend für die Beziehung zwischen dir und dem himmlischen Papa und Jesus, weil unser Gott ist ein Gott des Glaubens. Also nicht so meinen, wir glauben alle, dass es einen Gott gibt, aber eigentlich gibt es keinen. Sondern wir glauben und durch Glauben nahen wir uns ihm und haben eine Beziehung mit ihm und Gemeinschaft mit ihm. Das ist der richtige Glaube, der komische, vage Glaube. Ich glaube, der Alps dann, weil es so modern ist, das ist nicht das Richtige. Also wahren biblischen Glauben, und mit dem kannst du Gott gefallen oder beeindrucken, kann man vielleicht auch sagen. Du kannst mit deinem Glauben Gott beeindrucken. Glaube gefällt Gott und Glaube setzt dann auch seine Segnungen frei. Jetzt lese ich einmal vor Hebräer 11,1. Da erklärt uns die Schrift den Glauben ein bisschen genauer. Er sagt hier, ja, vielleicht der Paulus oder heute der Hebräerbrief, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also ein Überführtsein oder ein inneres Überzeugtsein, eine innere Gewissheit, dass die Dinge, die man jetzt mit natürlichen Augen nicht sieht, die Wahrheit sind. Und im Teil A hat es geheißen, der Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Also der echte Glaube eines Christen verwirklicht das, was der Christ hofft, oder was er besser gesagt, was er erwartet. Dieses Wort hoffen ist aber ein wenig so, auch so ein vager Ausdruck, aber ja, so eine Erwartungshaltung, eine sichere Erwartungshaltung, das bringt der Glaube dann in Existenz. Das heißt, er macht es sichtbar, was du von Gott erwartest, was du erbeten hast, was du aber noch nicht siehst. Er bringt es in die irdische Realität. Und das geht nur mit Glauben. Also sei überzeugt von seinem Wort, vom Evangelium, von den Verheißungen und sei hartnäckig damit, dann bringt dein überzeugter Glaube auch dementsprechende Ergebnisse. So lehrt uns das die Bibel und wir wollen uns ja nach der Bibel richten und nicht nach Meinungen von Menschen oder Traditionen oder was man halt schon immer so gesagt und gemacht hat, sondern unser Maßstab ist die Bibel, in dem Sinn das Neue Testament, weil wir ja im Neuen Bund leben. Also noch nicht dein Wissen, die Information darüber oder sogenannte Kopfglaube bringt das Ergebnis hervor, sondern der total überzeugte Herzensglaube, diese innere Überzeugung, die innere Gewissheit ist ausschlaggebend. Weil wenn die innere Gewissheit die Oberhand hat, dann ist Zweifel oder anderes Zeug, Überlegungen, aber überhaupt keine Option mehr. Also das wäre der richtige Ansatzpunkt. Du bist dir so sicher und gewiss, dass Zweifel keine Option ist. Aber jetzt hier das Ganze nicht falsch verstehen, wenn ich sage, der Kopfglaube, der bringt nichts hervor. Da fängt man mal einfach mal an, weil erst kriegst du die Information, die Lehre und dann wird sozusagen der Kopfglaube, dieses Übereinstimmen, dieses Zustimmen, das ist alles okay, aber das bringt noch nicht das Ergebnis. Aber aus diesem Zustimmen und Kopfglauben kann dann dieser Herzensglaube sich entwickeln. Ja, nicht bloß eine verstandesmäßige Zustimmung, so gut es ist. So schlimm wäre es ja, wenn jemand vom Verstand her schon sagt, na, das glaube ich nicht, das ist so ein Krampf, was da drin steht in der Bibel, das wäre grundsätzlich verkehrt. Aber wenn du schon mal zustimmen kannst und darüber nachdenkst und dann damit arbeitest, dann ist deine Zustimmung Gold wert, weil da machst du die Tür auf für diese Gewissheit im Herzen, das zu glauben. Also du fängst mit deinem Verstand an und bleibst da nicht stehen und entwickelst dann einfach diesen Herzensglauben daraus. Das dauert manchmal eine Zeit. Gut, manchmal geht es auch mal ruckzuck, je nachdem, was für Sache das ist. Auf jeden Fall hat diese verstandesmäßige Zustimmung, der Kopfglaube, die Kraft in sich, dass daraus einfach dieser Herzensglaube, diese Gewissheit entstehen kann. Dann fängst du an, im Glauben zu leben und damit Gott zu gefallen. Es wird ein vollkommenes Überzeugtsein in deinem Herzen entstehen von dem, was du noch nicht siehst, was dir zwar die Schrift verheißt und was du gelesen hast oder in der Predigt gehört hast, aber dann wird es ein Überzeugtsein und dieses Überzeugtsein verwirklicht es, dass diese Segnungen, die dir gehören oder uns gehören, dann auch sich manifestieren, sichtbar werden. Der Glaube sieht das Gebet schon als erhört an, weil er seinem Gott glaubt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Es ist praktisch gesagt, ist erledigt, ich habe gebetet im Glauben, jetzt kommt es dann ins Sichtbare. Das Gebet ist erhört und es wird sich manifestieren. Da gibt es ein Beispiel im Alten Testament, der Geschichte vom Propheten Elia mit seinem Diener. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wie Elia glaubte und der Diener eben einfach nicht. Der eine war im Glauben und im Geist auf Gottes Wort ausgerichtet und der andere auf das, was ihm seine Augen vermittelten. Das ist 1. Könige 18, 1 und 2 und dann weiter ab Vers 41. Da heißt es, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre. Also 3 Jahre schon Dürre, kein Regen, Hungersnot. Und dann sagt er, geh hin, zeige dich Ahab, dem König, ich will Regen geben auf dem Erdboden. Das war Gottes Wort durch Elia für Ahab. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Also es war nicht lustig, dann kannst du dir vorstellen. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und da ging er hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. Und so 7-mal. Also der Prophet hat das Geräusch vom Rauschen des Regens schon gehört, obwohl es noch überhaupt nicht geregnet hat. Der Geist hat ihm das Ohr geöffnet und hat ihm dieses Geräusch vom Regen schon gegeben. Und der Diener, es ging hinaus, schaute aufs Meer, nichts, keine Wolke, kein Nichts. Und immer wieder kommt er zurück, es ist nichts da. 7-mal hintereinander. Und er sagt immer wieder, geh und schau. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf und sag zu Ahab, spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Also, der war im Glauben, der Elia. Und er sah es schon und hörte es schon, obwohl es mit den Sinnen noch nicht wahrnehmbar war. Sein Diener, der war auf die Sinne fixiert, konnte einfach nichts sehen, nichts hören. Erst beim 7. Mal hat er gemerkt, hey, eine kleine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes. Und dann kam tatsächlich dieser Regen, dass die Hungersnot dann auch zu Ende ging. Also für Gott ist nichts unmöglich. Gott kann das tun, Gott kann 3 Jahre Dürre erzeugen und er kann auch dann, wenn dementsprechend gebeten wird, auch wieder Regen schicken. Also Gott beherrscht auch das Wetter und auch das Klima. Also habt eine Panik, Klimawandel, Propheten laufen herum, habt eine Panik. Die ganze Sache, die Erde und das Drumherum ist in der Hand des Herrn. Die Frage ist immer bloß, beten die Christen dementsprechend, so wie Elia zum Beispiel, oder nicht? Okay, der Paulus schreibt in Epheser 3,20 über Gott, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Ja, das ist unser himmlischer Papa. Er vermag mehr zu tun, als du dir vorstellen kannst oder erbitten kannst. Er ist der Herr, er ist Gott, er ist der Schöpfer. Alles ist möglich bei deinem himmlischen Papa. Und das muss dein Glaube aufgreifen, muss es bearbeiten und einpflanzen und auch bekennen. Bei Gott sind alle Dinge möglich, weil er der Herr über alles ist. Deshalb hat da Jesus gesagt in Markus 9,23, dem Glaubenden ist alles möglich. Und Markus 10,27 sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Also begrenze ihn nicht, weil wir begrenzen Gottes Wirken nämlich mit unserem falschen Denken und unserem Unglauben oder Falschglauben. Also bei Gott sind alle Dinge möglich und dem Glaubenden, der wirklich glaubt, ist auch alles möglich, weil Gott hinter dem Glaubenden steht mit seiner Kraft und Power. Also da haben wir eine super gute Ausgangsposition. Auf dem können wir aufbauen. Ja, wir bauen nicht auf Stroh und Heu und Sand und Gold und Silber und irgend solchen irdischen Zeug, sondern wir bauen auf den Glauben an Gott und sein Wort und das Evangelium und dem Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Auf dem stehen wir fest. So, kommen wir wieder zurück zum Hebräer 11,1. Unser Glaube verwirklicht das, was wir erwarten. Er ist beharrlich überzeugt von den Dingen, die er noch nicht sieht. Das ist jetzt ein bisschen anders formuliert. Manche Übersetzungen sagen, unser Glaube ist ein Beharren auf Dinge, die er noch nicht sieht. Und das steckt da mit Sicherheit mit drin in diesem Urtext. Also ein zielführender Glaube muss hartnäckig sein. Er muss darauf bestehen können, was ihm verheißen ist. Er muss wissen, was er will. Er muss wissen, was Gottes Plan und Wille ist. Dann kann er darauf bestehen, auf das, was Gottes Wort sagt. Und kann in seinem Glauben hartnäckig sein und dementsprechend auch die Bekenntnisse machen, um den Glauben lebendig zu halten, aktiv zu halten, ihm Substanz zu verleihen. Und er muss auch den Glauben immer wieder mit diesen Worten aus der Schrift ernähren, bewässern, dass er immer wieder auf den Punkt kommt. Weil es geht ganz schnell, wenn du mal abgelenkt bist ein paar Tage und was, ganz was anderes wieder im Kopf hast, dann geht der Glaube an die bestimmte Sache gleich wieder ziemlich weit ins Minus. Und deshalb ist es für uns existenziell wichtig, hartnäckig zu sein, im Festhalten der Verheißungen, im Glauben und im Bekennen derselben. Also ein Beharren auf diese Dinge, die du da liest oder was du jetzt hörst. Dann verwirklicht dein Glaube das, was du erbeten hast, was du erwartest von Gott, wo er dich segnen soll und was dir auch in den Verheißungen zugesagt sind. Und wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen und mit den Verheißungen, dann erzeugt es Glaube. Der Paulus sagt in Römer 10,17, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung ist das Wort Christi, also das Evangelium mit all seinen tollen Verheißungen. Und wenn der Glaube ins Minus geht oder in die Knie geht, dann muss er wieder ein bisschen aus der Schrift auftanken, wieder hochgehoben werden, wieder korrigiert werden, und dann läuft er wieder. Wenn der Glaube nämlich anfängt, innerlich aufzuquellen, wenn diese Gewissheit entsteht, wenn er anfängt zu zünden, könnte man sagen, dann entsteht in deinem Inneren, in deiner Seele, in deinem Herzen so eine Art Vorfreude, so eine undefinierte Sache von innen heraus. Diese innere Überzeugung geht Hand in Hand mit deiner inneren Vorfreude, weil es weiß von innen heraus, dein Gebet ist erhört, der Herr ist am Werk, Ja, das, die Sache kommt, das ist eigentlich schon erledigt, es wird sichtbar. Ich bin total davon überzeugt und brauche mich nicht unbedingt immer anstrengen, vom Kopf her fest zu glauben, weil ich von innen her total überzeugt bin von Gottes Wort und von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, von Gottes Wahrheit, von seinen Zusagen. Du weißt nämlich, wem du geglaubt hast oder wem du glaubst und dass der Herr hinter seinem Wort auch steht. Der Herr ist nicht wie ein Mensch, der sagt so und so und morgen interessiert es ihn nicht mehr. Wie hat er gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So ist Gott nicht. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Aber du musst seine Zusagen erst einmal aufnehmen, finden und aufnehmen. Sein persönliches, direktes Reden zu dir ist natürlich dann auch ganz eine hilfreiche Sache. Aber du musst ihn suchen, aufsuchen und seinen Willen für dich hören und verstehen und festhalten und es wird zustande kommen. Und dieser Glaube, der du gezündet hat in deinem Inneren, der wird mit Sicherheit auf Konfrontation stoßen. Ob nun in dir selber oder von außen her, es wird Konfrontationen geben mit dem Zweifel, mit dem Unglauben, mit dem Irrglauben, mit gesetzlicher Verdammnis, satanische Lügen und Festungen und dämonischen Mächten. Da wird zwangsläufig eine Konfrontation entstehen. Erstens, weil der Glaube vorwärts geht und durchbrechen will, damit es auch sichtbar wird. Und zweitens, weil der Feind natürlich seine Stellung nicht abgeben will und es partout verhindern will, dass der Segen dich erreicht, dass es sichtbar wird. Und da ist die Konfrontation natürlich vorprogrammiert. Und da ist es so wichtig festzustellen, sich absolut nicht abbringen zu lassen und das, was die Schrift sagt, hundertprozentig zu glauben und zu bekennen. Das heißt, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und ihn zu gewinnen. Wie der Paulus schreibt in 1. Timotheus 6,12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, es ist ein guter Kampf, aber es ist ein Kampf. Und da ist manchmal schon so, dass der Kopf Glaube noch das Letzte ist, was du hast, aber lass den nicht los. Dann bleib dabei und sei hartnäckig. Nein, so steht es geschrieben, so habe ich gebeten, so habe ich geglaubt, so wird es auch geschehen. Ja, weil manchmal ist das Gefühl plötzlich da, das wird nichts, jetzt habe ich meinen Glauben wieder verloren oder irgend so ein komisches Zeug. Das ist die Lüge, weil du kannst deinen Glauben nicht einfach verlieren, wenn du nicht dazu stimmst. Wenn du hartnäckig bleibst und sagst, nein, ich habe meinen Glauben festgesetzt, dann bleibt er auch. Ja, das sind bloß immer die Lügen des Feindes, die dir was anderes einbläuen wollen. Gut, Paulus schreibt einmal, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Also der Glaube ist eine Kampfsache von Zeit zu Zeit. Ja, der Glaube wird bekämpft vom Feind, der Glaube wird versucht, niedergedrückt zu werden von Umständen. Aber darum ist es für uns richtig und gut, diesen Glaubenskampf zu kämpfen, immer wieder beharrlich darauf zu bestehen, was die Schrift uns sagt, vor allem die neutestamentlichen Dinge. Weil wenn Christen irgendwelche religiöse Lügen als Wahrheit ansehen und sie sogar dann natürlich auch glauben, ja, ganz blauäugig, dann werden sie in diesem guten Kampf des Glaubens Probleme haben, als falsche Glauben. Und dann werden sie Niederlagen einstecken und sie wissen nicht, warum. Ich führe jetzt da nicht extra große Beispiele auf, das können wir vielleicht ein andermal tun. Aber das A und O ist, dass wir die Wahrheiten des Neuen Testaments, den Neuen Bund kennen und uns auf das versteifen. Weil alles andere, was nicht der Wahrheit entspricht, gegen die Wahrheit arbeitet und so wird das Wort erstickt oder entkräftet. Und schlimm ist, wenn die Leute dann diese Lügen als Wahrheit ansehen und sie dann auch noch fest glauben. Wir müssen der Wahrheit Glauben schenken, dann wird sie ja, zur Verwirklichung kommen. Und noch zwei so Feinde des Glaubens sind die beiden Worte warum und aber. Ja, wir haben nicht ein Aberglauben und auch nicht kein Warum-Glauben. sondern unser Glaube muss heißen, so steht es geschrieben, so ist es wahr und so bleibe ich darauf bestehen. Das Wort ist der Fels unter uns. Aber da können wir sicher stehen. Es ist nicht Sand, nicht Sand im Getriebe, sondern wenn wir auf dem Wort stehen, dann läuft es wie geschmiert. Und dann funktioniert es bei manchen Christen nicht mit dem Glauben und dann beschäftigen sie sich dann mit der Frage, warum werden meine Gebete nicht erhört? Und dann geht's los. Das sind die Tricks des Teufels. Ja, warum kommt er? Er kommt mit der Frage immer, warum? Schon Eva hat er mit der Frage um den Finger gewickelt. Sollte Gott gesagt haben? Also Fragen ist eine ganz gemeine Sache. Also warum werden meine Gebete nicht erhört? Dann suchen sie nach Ursachen. Oh, die Sünden. Oh, was habe ich vielleicht irgendwas getan, damit Gott meine Gebete nicht erhört? Und dann geht's weiter. Es wird in Gemeinden oft so gelehrt und Seminare gehalten und da wird dann Vorfahrenschuld hervorgekramt. Von deinen Vorfahren her, da könnte da irgendwas sein, was dich blockiert und so weiter. Und müssen wir noch Buße tun über dieses und jenes und über die ganze Nazi-Zeit. Da ist dann immer wieder aufgekommen, kann ich mich gut daran erinnern. Und unterm Strich schürt es aber Verdammnis. Das baut nicht den Glauben auf, das zerstört den Glauben. Weil da glaubt man nämlich nicht, dass Jesus unser Sündenproblem gelöst hat als Lamm Gottes. Und das ist das größte Gift, was du einhamsen kannst. Da wird das Alte wieder hervorgekramt, das Gesetz und die ganzen Dinge des Alten Testaments unterm Strich. Wir müssen wissen, wir sind erlöst von den Sünden, von Vorfahrenschuld, von allem Zeug. Die Strafe lag auf Jesus. Er wurde für uns zur personifizierten Sünde und nicht, wir müssen jetzt irgendwo suchen, wo und was und wer. Ja, wir sind eine neue Schöpfung, neu geboren, da ist das Alte vorbei. Schluss. Schlussstrich gezogen. Aber über diese Schiene sind den Christen ganz viele Blockaden untergejubelt worden. Und dann ist tatsächlich so, da werden die Gebete nicht erhört, weil sie auf der Ebene des Gesetzes wieder sind. Ja, dann geht's nicht. Und dann wird das Fragezeichen im Kopf immer größer. Wenn da dann nicht jemand kommt und ihnen die Wahrheit lehrt, dann werden sie frustriert und irgendwann lassen sie die Sache mit dem Glauben wieder bleiben, weil es hilft ja auch nichts. Dann ist der Spruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott wieder das, was sie glauben. Und das ist ein ganz blöder Spruch. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Buch. Ja, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Käse. Glaube Gott und dann hilft er dir, oder? So ist es die Wahrheit. Also diese Frage, warum werden meine Gebete nicht erhört, mehr ausklammern. Die Frage muss anders lauten. Warum erhört mein Papa meine Gebete? Ja, du musst Gründe suchen, warum erhört er denn meine Gebete? Das ist die richtige Frage. Warum erhört mein Papa meine Gebete? Und da gibt es jede Menge Bibelverse, die über Gebet und Glauben lehren und über die Erlösung aus Glauben. Und das sind x Gründe, warum Gott mein Gebet erhört. Und das baut deinen Glauben auf. Das konfrontiert den Unglauben, den Zweifel, die Gesetzlichkeit und alles, was halt einfach gegen den Glauben steht. Also stell dir immer wieder die Frage, warum erhört mein Papa meine Gebete? Weil er dich liebt. Weil Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Und. Weil er gesagt hat, wer bittet, der empfängt. Ja, genau deshalb. Und dann kriegst du die Wahrheit wieder rein in dein Herz. Und dann lösen sich diese Blockaden, diese Gebetsblockaden einfach wieder auf. Ein bisschen dazu helfen können auch Zeugnisse. Wenn jemand von Gebetserhörungen berichtet oder wenn du dich erinnerst, wo du Gebetserhörungen gehabt hast, dann kann das deinen Glauben dann schon wieder aufbauen. Wenn du dich immer an das erinnerst, was nicht geklappt hat, dann ist das kontraproduktiv. Also denk lieber über das nach, wo du gebetet hast und Gott hat das Gebet erhört und es ist auch sichtbar geworden, dann tust du das Richtige. Also wir als Christen, wir wollen die Verwirklichung der Verheißungen Gottes und wir wollen Gebetserhörungen sehen, oder? Oder ist jemand da, der will zwar beten, wenn es passt, aber ob es erhört wird oder nicht, ist ihm dann egal. dann bist du hier bei mir falsch. Unser Ziel ist, dass wir beten, bitten und das Gebet wird erhört und es wird auch sichtbar. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes, die Verheißungen, die Zusagen, die Lehre und natürlich auch, dass wir seinen Willen für unser Leben kennen oder für die Sache kennen. Und darauf bauen wir einen echten biblischen und hartnäckigen Glauben auf. Ja, ich sage bewusst hartnäckig. Da gibt es auch Schriftstellen, die diesen hartnäckigen Glauben auch bestätigen. Wie die Frau, die noch mal Brot gebeten hat und sein Freund, der in der Nacht gekommen ist, hat geklopft, weil er Besuch bekommen hat und er bräuchte für noch Brot oder wie das war. Und die waren hartnäckig. Und das hat Jesus als Beispiel gebracht. Hartnäckig im Glauben. Die Verwirklichung der Sache, hartnäckig zu sein. Und unsere Position in Christus müssen wir dazu natürlich auch kennen und einnehmen. Wissen, wer wir in Christus Jesus sind und zu was uns Jesus Christus gemacht hat, zur Gerechtigkeit. Ja, das ist auch eine Basis, die wir brauchen, weil wenn du dich als Sünder siehst, dann hast du schon verspielt. Da hat der Glaube wackelige Füße. Ein hartnäckiger Glaube lässt nämlich nichts anderes zu, als nur diese neutestamentlichen biblischen Wahrheiten und Gottes Vaterliebe. Und da lässt er sich nicht davon abbringen. Du bist geliebt. Du und ich, wir sind Geliebte Gottes, wir sind Kinder Gottes. Hartnäckig darauf bestehen, wenn der Feind dich in Verdammnis bringen will, dann musst du das entgegensetzen, dass du ein geliebtes, innig geliebtes Gotteskind bist. Ein Erlöster, ein Gerechter, ein Heiliger, tadellos und unsträflich, weil du die Gerechtigkeit von Jesus angezogen hast. Na, wenn es nach deiner Gerechtigkeit ging, dann hat er recht, der Ankläger. Aber die zählt nicht mehr. Jesus hat deine Ungerechtigkeit genommen, deine Sündhaftigkeit und hat dir seine vollkommene Gerechtigkeit übergezogen, angezogen. Gut, jetzt wollen wir uns diesen Hebräer 11,1 noch ein bisschen genauer anschauen oder verständlicher machen. Also grundsätzlich steht ja so in der Elberfelder Übersetzung, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, unser Glaube verwirklicht das, was wir erwarten. Ja, also, dass wir hartnäckig erwarten. Er ist sich der Dinge gewiss, die er noch nicht sieht. Der Glaube ist sich gewiss über die Dinge, die er noch nicht sieht. So wie Elia, er war sich gewiss, dass der Regen jetzt kommt, weil Gott ihm gesagt hat, dass er Regen schicken wird. Der Diener war ungeduldig und musste 7-mal loslaufen, weil er dem Fleisch geschaut hat, mit seinen natürlichen Augen. Aber Elia sah mit geistlichen Augen. Er sah das, was Gott zugesagt hat, und dem hat er seinen Glauben geschenkt. Und es hat es verwirklicht. Also ist es auch bei uns. Unser Glaube verwirklicht das, was wir erwarten, was wir hoffen, was wir gebeten haben, was uns verheißen ist. Ja, dieser überzeugte Herzensglaube verwirklicht es. Er macht es sichtbar, er bringt es in die natürliche Welt, er bringt es in die Existenz. Auch Dinge, die vom Verstand oder von der natürlichen Sache her überhaupt nicht möglich ist, bringt er in Existenz. Ja, es ist eigentlich unmöglich, dass ein Blinder sehen wird, bloß weil ihm ein Teig aus Dreck und Spucke draufgeschmiert wird, oder eine verdorrte Hand sich ausrichtet, weil er sagt, streck deine Hand aus. Oder bloß weil jemand von Jesus das Gewand berührt hat, schon ist die ganze Krankheit verschwunden und so weiter. Da ist die Bibel voll von solchen Dingen. Das ist über der natürlichen Welt. Und das Reich Gottes ist einfach über der natürlichen Welt. Die geht höher hinaus. Die natürliche Welt ist... ja, gleich einmal hier oben begrenzt. Weiter geht's nicht. Auch wenn die Menschen schon viel erfunden haben, aber es ist alles in einem Rahmen des Natürlichen und es geht nicht weiter. Aber da fängt Gott erst an, weil das Reich Gottes ist über der natürlichen Welt. Das ist eine ganz andere Ebene. Und das müssen wir sehen können im Glauben. Und dann tun wir uns leichter, das zu erwarten, dass das Wunder geschieht oder der Segen kommt, den du brauchst. Weil der Verstand sagt nämlich ganz schnell, Ja, wie soll denn das gehen? Ja, was soll ich denn jetzt plötzlich 10.000 Euro herbekommen, wenn ich es wenn brauche? Da ist ja keiner da, der mir das gibt. Ja, das blockiert natürlich. Wenn Gott das jemandem befiehlt, egal wer es ist, dann wird er das tun. Ja, der hat viele Möglichkeiten. Es ist auch nicht normal, dass ein Goldstück im Maul eines Fisches ist. Ja, aber das sind die Wunder. Und wenn der Petrus den Fisch rausnimmt, dann konnte er die Steuern bezahlen mit dem Goldstück, das er da aus dem Maul des Fisches geholt hat. Es sind Gottes übernatürliche Möglichkeiten, unbegrenzte Möglichkeiten. Und alles, was wir so im Glauben hoffnungsvoll erwarten oder auch darin erbeten haben und was Gottes Wort uns zusagt, das kommt zustande. Unser Glaube verwirklicht das. Ja, unbedingt. Unser Glaube ist beharrlich, wenn man diesen Hebräer 11, 1 noch ein bisschen ausschmückt. Unser Glaube ist beharrlich und besteht darauf und ist völlig überzeugt von den Dingen, die er beten hat. Aber er sieht sie heute im Natürlichen noch nicht. Aber er sieht sie schon im Herzen. Er sieht sie schon im Glauben. Er sieht es schon, er hat es erfasst, dass es schon erhört ist. Da muss man oft darüber nachdenken, meditieren und bekennen, dass das uns noch mehr zum Bewusstsein wird. Dass diese Gewissheit entsteht. Wenn das einmal da ist, diese Gewissheit, dass geschieht, was du sagst, dass er tut, was du ihm bittest. Wenn die Gewissheit einmal da ist, dann ist das auch nicht mehr anstrengend, dieses Glauben. Dann betest du und du weißt, es kommt und es kommt auch. Punkt. Eigentlich so, wie es in der Schrift steht. Wenn du die Schriftstellen anschaust, wo der Herr über Gebet gelehrt hat, oder auch in den Briefen, dann genauso steht es da. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, zum Beispiel. Ja, wer Bittende empfängt, da gibt es jetzt jede Menge Schriftstellen. Ich glaube, ich habe sie immer schon rausgeschrieben, aber damit muss man sich auseinandersetzen, weil sonst entsteht der Glaube nicht, den man dazu braucht. Und dann kommt der Frust auf und die Enttäuschung. Also diese innere Überzeugung des Glaubens, diese innere Gewissheit, die sieht es schon, die weiß, dass es so ist. Die ist sich völlig überzeugt, dass das, was wir erbeten haben und was ich sage, im Glauben, dass es geschieht und dass es sichtbar wird, dass es verwirklicht wird. Also schenke diesem inneren Glaubenszeugnis im Geist deine Aufmerksamkeit, dein Gehör und hör nicht dem Teufel zu mit seinen Vernunftschlüssen und Überlegungen und Lügen, sondern hör auf das, was der Herr in deinem Geist schon gesagt hat, was er hineingelegt hat. Gott spricht oft zu unserem Geist, aber wir hören nicht in unseren Geist hinein. Wir hören das, was die Welt sagt, was der Teufel sagt, was die Umstände sagen und denken über das nach, was schon mal passiert ist und das kann da wieder so sein und pipapo. Aber wir müssen hören, was der Herr sagt. Was der Geist in uns sagt. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Also ist es machbar, aber dieses Hören ist in unserem Inneren, im Herzen, im Geist. Was ist es jetzt, was wir im Glauben sehen müssen oder sehen können? Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Wir waren ja nicht dabei, oder? Vor 2000 Jahren haben wir noch nicht gelebt und wir waren nicht dort dabei auf Golgatha und haben nicht zugeschaut, wie die Soldaten da Jesus ans Kreuz genagelt haben und das aufgerichtet haben. Wir sind nur darüber informiert worden. Wir haben es mit unseren eigenen Augen nicht gesehen. Aber jetzt können wir es sehen durch unseren Glauben. Und dieser Glaube macht es für uns zur Realität. Und wenn wir auch wissen, was am Kreuz dort alles geistlich geschehen ist, dann bringt diese Realität dann auch die Ergebnisse hervor. Da gibt es jede Menge Dinge und Verheißungen, die uns durch dieses Kreuzesopfer geschenkt wurden, die wir da von ihm bekommen haben. Und unser Glaube ist es, der das verwirklicht. Wenn jemand bloß sagt, ah ja, der Jesus ist gekreuzigt worden, weiß ich schon, das ist kein Glaube, das ist nur eine Information, wie viele andere in irgendeine Schublade verpackt. Meistens dann ziemlich gut zugemacht, dass keiner sagen kann, hey, was willst denn du mit deinem Jesus oder so. Aber wir müssen diese Schublade offen lassen, weil am Kreuz ist genau das passiert, was wir brauchen. Dafür ging er ans Kreuz. Es ist Erlösung für uns passiert. Ganz einfach. Er hat uns erlöst. Und er sagte, es ist vollbracht. Die Erlösung für uns ist vollbracht, vollkommen vollbracht. Es muss uns bewusst sein. Und das ist der Basisglaube eines jeden Christen. Eines richtigen, wirklichen Christen. Und es ist dann auch Gottes Wille, dass das, was vollbracht wurde, diese Erlösung in unserem Leben auch sichtbar wird. Es ist wichtig, dass du weißt, dass es Gottes Wille ist, dass diese Erlösung sichtbar wird in unserem Leben. Paulus sagt uns, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1,7. Also erst schon mal, in ihm haben wir, oder in ihm, durch ihn, haben wir die Erlösung. Durch was? Durch sein Blut vergießen. Und da haben wir die Vergebung unserer Sünden, weil er so gnädig war. Wichtig. Ja, nicht dann wieder herumsuchen, wo bin ich ein Sünder, was hat der Opa im Krieg angestellt oder so. Wir haben die Vergebung in ihm, durch sein Blut vergießen. Erste, ja, wichtigste Sache des ganzen Erlösungswerks. Sein Blut wurde für uns vergossen, die Sache mit der Sünde ist erledigt. Diese Sünde, diese geerbte Sündennatur von Adam, dieses Sünder-Dasein und mit all seinen Folgen ist erledigt. Das ist erledigt. Die Trennung von Gottes Lebensstrom ist aufgehoben. Das muss dein Glaube erst erfassen und dann wird es auch in deinem Leben zur Existenz kommen, sichtbar werden, verwirklicht werden. Und wenn sein Lebensstrom immer stärker in dein Leben hineinfließt, wird es immer besser mit dir. Alles kommt wieder ins Lot. Ja, dein Leben wird wieder auf ein Fundament gestellt, wo man sagen kann, jetzt, das Leben ist wert zu leben. Und obendrein sind wir erlöst von den Begrenzungen der natürlichen Welt. Das ist etwas, das die meisten Christen irgendwo eigentlich gar nicht glauben. Ja, sie sind die Herr-tut-du-Christen. Wenn der Herr was tut, tut er was. Wenn nicht, kann man nichts tun. Aber das stimmt nicht. Jesus hat gesagt, die Glaubenden werden auch die Werke tun, die ich getan habe. Und dann sogar noch größere. Warum? Weil wir durch die Wiedergeburt, durch das, dass wir neue Schöpfung geworden sind, erlöst sind von dieser Begrenzung der natürlichen Welt. Aber das ist ein Thema, da muss man viel drüber nachdenken und bekennen und einpflanzen in dein Herz, bis dir das total bewusst ist, dass du Möglichkeiten hast, die die natürlichen Leute nicht haben. Ja, der natürliche Mensch hat noch die Möglichkeit, wenn er irgendwo krank ist, jetzt muss er zum Arzt, jetzt braucht er eine Medizin, jetzt braucht er OP oder sonst was. Aber der Christ, der das kapiert hat, der das im Glauben aufgebaut hat, der weiß, er hat nicht die Begrenzung. Er weiß, er hat die Kraft Gottes zur Verfügung und kann sie einsetzen und freisetzen und die Sache wird wieder geheilt. Da muss man drüber nachdenken. Da haben wir noch Luft nach oben. Da können wir unseren Glauben schon ein bisschen nach oben schrauben. Aber wir müssen anfangen zu schrauben, weil wenn wir das nicht tun, werden wir nie dort ankommen. Dann hat er den Fluch des Gesetzes für uns beseitigt, weil Jesus für uns zum Fluch geworden ist. Deutliche Aussage 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, wir sind gerecht und die Sünde ist er geworden. Und dann sagt Galater 3, 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das gehört zusammen, weil Sünde zieht einen Fluch nach sich, Gerechtigkeit zieht einen Segen nach sich. Und er hat uns vom Fluch des Gesetzes freigemacht, losgekauft, ja, richtig gehend bezahlt, mit seinem Leben hat er bezahlt. Der Fluch hat ihn getroffen. So hat er uns erlöst von allen Krankheiten, Gebrechen, Schwachheiten, Leiden und Schmerzen. Ja, da sagt natürlich der Verstand gleich einmal, ey, stimmt das schon, ich habe aber da Schmerzen, bei mir fällt es da und da und da habe ich ein Problem. Aber jetzt kommt es darauf an, wo kommt unser Fokus drauf? Auf das, was vor Augen ist, was wir sehen, hören, fühlen, spüren, ja, oder wissen vom Verstand her, oder das, was die Schrift sagt. Jesaja sagt, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und 1. Petrus 2, 24 sagt, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. So ist der Unterschied. Das eine sagt Gott und das andere sagen uns die Sinne. Jesaja 53, 4 und 5, nochmal ganz deutlich. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Ja, und so weiter. Und dann noch, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Strafe für die Sünde kam auf ihn. Die kommt nicht auf dich. Am Ungläubigen, ja, okay. Aber ein Gläubiger, ein Kind Gottes, ein wiedergeborener Christ, ist von der Strafe ausgenommen, weil ein anderer an deine Position gegangen ist und sagt, straf mich dafür ab. Ich bin das Opfer. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden, durch sein Erlösungswerk ist uns Heilung geworden. Deshalb können wir geheilt werden und deshalb können wir auch über das Natürliche hinaus wirken. Dann hat er uns auch am Kreuz erlöst von Armut, Mangel, Schufterei, Misslingen, also von allem, was halt nichts Gescheites ist. Und er sagt hier in 2. Korinther 8, 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also um unseretwillen wurde er arm. Er besaß nichts mehr. Null nichts. Ja, alles, selbst seine Kleider haben sie noch zerteilt und das beste Stück gelost, damit sie es nicht zerreißen mussten. Es war alles weg. Er hatte nichts mehr. Also er war wirklich arm, oder? Aber warum? Damit wir durch seine Armut reich würden, gesegnet würden, erfolgreich sein werden. Und erfolgreich sein heißt nicht immer bloß viel Geld zu haben, das ist eine falsche Denke, sondern ausgewogen erfolgreich. Das einfach passt in deinem Leben. Das ist für mich erfolgreich. Und dann, da kann auch noch ein bisschen nach oben geschraubt werden, oder? Aber er tat es um unseretwillen. Alle Angst, alle Schmach, ihre Ablehnung, ihre Spott, alle Einsamkeit und Verlassenheit hat ihn getroffen. Er war einsam, er war verlassen. Der Petrus, sein guter Freund, hat ihn verleugnet. Gespottet ist er worden, angespuckt ist er worden, abgelehnt ist er worden. Wenn sie ihn freilassen wollten, haben sie alle geschrien, nein, kreuzigt ihn, gib uns einen Barnabas frei. Er soll gekreuzigt werden. Das ist schon heftig, was dieser Jesus da alles mitgemacht hat. Und dann hat er uns auch noch von Satan und seinen dämonischen Mächten frei gemacht durch dieses Werk am Kreuz. Er hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in seinen Reich, in das Friedensreich, in seinen Herrschaftsbereich hinein. Kolosser 1,13 bestätigt es. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Einfach versetzt. Er hat uns nicht einen Katalog vorgelegt, das musst tun und das musst tun, damit du jetzt ins Reich Gottes kommst. Nein, er hat uns einfach genommen, hast geglaubt, bumm, jetzt bist du in meinem Reich, in meiner Herrschaft, in meinem Herrschaftsbereich. Das müssen wir lernen, so zu sehen, dass wir in seinem Herrschaftsbereich sind und nicht mehr im Herrschaftsbereich Satans. Und es ist wichtig, wenn der Satan bei dir anklopft, dass du ihm das sagst, dass der Satan in deinem Lebensbereich keine Herrschaft mehr hat, kein Recht mehr, kein Zutritt, ja, rausgeschmissen, Zutritt verboten, Türe zu, aus. Wir stehen unter der Herrschaft Jesu Christi. Ja, das heißt im Hebräerbrief 2,14, durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ja, durch seinen Tod hat er den Teufel zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Aber wenn der Teufel zunichte gemacht ist in deinem Leben, dann hat keiner mehr das Recht, dir Tod anzuhängen. Ja, Krankheit ist eine Vorstufe von Tod. Ja, Krankheit, wenn nicht wieder Heilung geschieht, führt jede zum Tod. Aber wenn Heilung geschieht, dann ist es Leben. Und der Teufel ist zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das müssen wir kennen, solche Schriftstellen. Wir haben das Bürgerrecht in den Himmeln. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Das ist der Herrschaftsbereich, in dem wir stehen. Er ist der Herr über uns. Jesus Christus ist sein Name. Ja? Unser Bürgerrecht berechtigt uns, durch den Glauben all diese Erlösungstaten für uns sichtbar werden zu lassen, dass sie verwirklicht werden. Deshalb müssen wir unseren Glauben darauf setzen und ja, ihn aufbauen in unseren Herzen, in unserem Mund auch bekennen und hartnäckig dabei bleiben und es erwarten, das auch erwarten, dass es geschieht. Er hat uns das alles geschenkt, zur Verfügung gestellt aus seiner Gnade. Und durch unseren Glauben wird es verwirklicht. Also setze deinen Glauben zu 100% da drauf. Such nicht irgendwo irgendwas in der Bibel, sondern schau immer die zentrale Botschaft an, was am Kreuz passiert ist und wie das für dich gültig ist, für den Glaubenden. Schau nicht auf das, was vor Augen ist. Okay? Klar, im Natürlichen haben wir auch was zu sehen und zu spüren und zu erledigen, aber das ist nicht das Vorrangige. Vorrangig ist das Oben, das Geistliche. Jetzt, wenn ein Problem auftaucht vor deinen Augen, ein Problem, das dich bedrängt, dann denk gleich einmal um und sag, nein, dieses Problem darf mich nicht antasten, weil ich bin ein Erlöster. Das hat Jesus schon erledigt. Ja, du musst das entgegensetzen. Ansonsten wirkt es nicht für dich. Das braucht immer einen Glauben, der das freisetzt, dass es zur Wirksamkeit kommt. Kann es nicht ändern, ist halt einfach so. So sagt es uns die Schrift. Wenn Jesus einmal wiederkommt, ist vielleicht anders. Wenn es dann eh nichts Schlechtes und nichts Böses mehr gibt, dann braucht man dem Zeug auch nicht mehr widerstehen. Dann ist eh alles top in Ordnung, oder? Aber momentan ist der gute Kampf des Glaubens, immer wieder auch mal zu kämpfen und vor allem wichtig, siegreich zu sein in einem Kampf. Einen Kampf zu verlieren ist unangenehm. Also beschäftige dich mit dem, hör dir das immer wieder an, denk darüber nach, dass dein Glaube zu einer Gewissheit wird, ja, zu einem Wissen im Glauben, nicht zu einem Wissen im Verstand oder der Information, sondern einem Glaubenswissen. Ja, nicht so ein vager Glaube, der sich nicht sicher ist, sondern ein überzeugter innerer Glaube soll entstehen. Aber können wir diesen Hebräer 11,1 nochmal in seiner ausführlichen Version jetzt einmal lesen? Und das lautet dann ungefähr so: Mein überzeugter Herzensglaube verwirklicht das, macht es sichtbar, bringt es in der natürlichen Welt in Existenz, was ich jetzt hoffnungsvoll erwarte, was ich erbeten habe, was mir verheißen ist, was Gottes Wort mir zusagt. Mein Glaube ist beharrlich, er besteht darauf und ist schon völlig überzeugt von den Dingen, die er erbeten hat, aber im Natürlichen noch nicht sieht. Also es ist jetzt meine Version. Man könnte das vielleicht noch mehr ausschmücken oder sagen, solche Bekenntnisse zum Beispiel im Glauben und Meditieren. Mein Glaube verwirklicht mein Gebet. Das ist eine ganz gute Aussage. Mein Glaube verwirklicht das, was ich erwarte. Dann lege einmal den Fokus auf das Verwirklichen. Ja, mein Glaube verwirklicht das, was ich erbeten habe, was Gottes Wort mir verheißt. Und mein Glaube verwirklicht das, was mir von ihm zugesagt wurde. Und Gott ist nämlich treu. Und was er zusagt, das hält er ganz gewiss, so steht es in der Bibel. Voraussetzung, aber da kann Gott nichts dran ändern, ist unser Glaube. Den müssen wir einfach mitbringen. Durch Glauben können wir ihm gefallen. Also bestehe auf diese Dinge, die dir verheißen sind, was das Wort sagt. Dann wird es in Existenz kommen. Aber bestehe in Dankbarkeit, muss ich mir dazu sagen, nicht in so einer Haltung, Herr, du hast aber gesagt, und warum gibt es mir das nicht? Und so, das ist nicht Glaube, das ist ein Schimpfen oder eine rebellische Haltung. Eine dankbare Glaubenshaltung ist diese richtige Haltung, die wirklich glaubt, dass es ist. Und der schimpft auf den Herrn, weil es noch nicht geworden ist, der glaubt eigentlich gar nicht, dass er es schon getan hat oder tun will. Da muss man das ein bisschen aufpassen. Selbst der Abraham hat Glauben mitbringen müssen, dass er einen Nachkommen von der Sarah bekommen hat. Das heißt im Hebräer 11,11, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und er war über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Und dann sagt hier die Schrift, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Er hat den himmlischen Papa, seinen Gott, für treu erachtet. Er hat sich gedacht, Gott ist treu. Er hat mir das Versprechen gegeben, er hält es auch. Aber wenn wir jetzt schon so alt sind, er hat es mir zugesagt, er wird es tun. Das war sein Glaube. Er erachtete Gott für einen treuen Gott. Und das müssen wir auch tun. Gott, unseren Papa, für treu erachten. Den so zu sehen, dass er uns so sehr liebt, dass er uns gerne gibt. Und der Paulus sagt einmal in 2. Korinther 1,18, Gott aber ist treu. Ja, und er greift sowas auf. Gott ist treu. Und er bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also Gott bürgt für das Wort des Evangeliums. Dass nicht das Ja und Nein, ja, aber es könnte sein und auch nicht sein. Es ist nicht so. Gott sagt, was er zugesagt hat, das Evangelium, die Erlösungsdinge, es ist ein Ja und nicht ein Nein. Ein Ja und ein Amen ist da hinten dran setzen. Der Zweifel, der bringt immer noch ein Wenn und ein Aber und ein Nein oder irgendeinen anderen Grund noch mit rein. Aber Gott ist treu und er bürgt für sein Wort. Er steht zu seinem Wort, dass er es auch ausführt. Also so können wir unseren Glauben so aufbauen, dass das alles verwirklicht wird und dass die Segnungen, die wir geerbt haben, in unserem Leben immer mehr sichtbar werden und die Ungläubigen oder die Irrgläubigen es irgendwann sehen müssen, dass es mit dem Wort Gottes tatsächlich die Wahrheit ist, dass es funktioniert, dass Gott zu seinem Wort steht und dann die kommen und fragen, wie machst du das, wie geht es bei dir, dass die Segnungen dich erreichen und bei mir kommt nichts? Ja, das wäre eine gute Sache. Ja, dann kann man das wieder weitergeben, weil Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gesegnet werden. Und das wäre das Richtige. Okay, preist den Herrn, ihm die Ehre und das Lob. Gott ist gut und Gott ist treu und Gott ist allmächtig. Und wenn wir unseren Glauben hinbringen als Opfer vor ihn, dann gefällt es ihm. Und dann kommt es zustande, was wir glauben. Mehr von dir, Heiliger Geist. Offenbare noch mehr die Liebe des Vaters zu uns. Weil die Liebe macht den Glauben erst so richtig lebendig. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam, so steht es geschrieben. Du machst die Liebe, deine vollkommene Liebe in uns mehr bewusst. Die Liebe treibt ja jede Art von Angst, Sorge und Furcht aus. Herr, weil du uns nicht einen Geist der Angst und der Furchtsamkeit gegeben hast, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe, der Weisheit. Überwinderkraft hast du in uns hineingelegt. Er überwindet unser Glaube. Unser Glaube überwindet die Welt. Setzt die Übernatürlichkeit frei. Es setzt die Übernatürlichkeit frei. Unser Glaube setzt die Übernatürlichkeit Gottes frei. Unser Glaube setzt die Bürgerrechte frei. Unser Glaube setzt frei, was wir geerbt haben von Abraham. Von Abraham, Isaac und Jakob. Unser Glaube setzt es frei, was Gott mit einem Eid geschworen hat, uns zu geben. Unser Glaube setzt das ganze Erlösungswerk in Gang. Das, was vollbracht ist, bringt der Glaube in Gang. Halleluja, es ist vollbracht. Unsere Erlösung ist vollbracht. Es ist vollbracht, ein vollkommenes Werk. Eine vollkommene Erlösung. Lass dir das zur Gewissheit werden. Jedes Warum und jedes Aber und alles, ich sehe es aber nicht, tu es zur Seite. Meine Erlösung, sie ist vollbracht. Punkt. Ausahmen. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Er hat uns erlöst. Mit seinem Tod erkauft. Mit seinem Blutopfer erkauft. Teuer erkauft. Den höchsten Preis hat er bezahlt, der überhaupt zu bezahlen war. Sein Leben hat er hingegeben für uns, damit wir ewiges Leben haben, damit wir sein Leben haben. Wir leben sein Leben. Da setzt sich jetzt die Herrlichkeit Gottes frei. Auf jedes glaubende Herz setzt sich die Herrlichkeit Gottes frei. Feuerflammen werden entzündet. Feuerflammen setzen sich frei. Ein Brennen. Feuerflammen. Und es werden immer mehr Feuerflammen. Weil Jesus sich freut über diese Feuerflammen in unseren Herzen. Dieses Brennen in unseren Herzen setzt sich frei. Feuer. Göttliches, geistliches Feuer. Das Feuer der Herrlichkeit Gottes. Unser Glaube verwirklicht die Erlösung. Unser Glaube bringt es in Existenz. Unser beharrlicher, hartnäckiger Glaube bringt es hervor. Weil Gott hat ein Lamm geschlachtet. Seinen eigenen geliebten Sohn als Opferlamm. Unser Glaube darauf bringt es hervor. Empfange. Empfange von oben. Empfangt von oben. Gnade um Gnade. Kraft um Kraft und Herrlichkeit um Herrlichkeit. So wie die Schrift sagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Eine Gnade um die andere. So fließt es jetzt. Eine Gnade nach der anderen durchströmt uns. Eine Gnade nach der anderen. Gnade der Heilung. Gnade der Wiederherstellung. Gnade der Weisheit. Gnade und Kraft zur Wiederaufrichtung der gebeugten Seelen. Jede Seele, die entmutigt und down ist, wird wieder aufgerichtet durch Gottes Gnade. Durch seine Gnade, die in Christus Jesus ist. Die Gnade Gottes fließt und zerstört jedes Werk und jede Waffe des Teufels, das gegen uns gerichtet wurde. Alles wird jetzt niedergerissen und zerstört. Alles, was der Teufel in Planung und Ausführung gegen uns hatte, jetzt zerstört, niedergerissen, zunichte gemacht, zu Schanden gemacht. Wir aber werden erhöht. Zu Ehren bringt er uns. Und der Satan wird unter unseren Füßen zertreten. Unter unseren Füßen wird er zertreten.